Und deswegen ist der Text des heutigen, der heutigen Predigt, der überall in der evangelischen katholischen Kirche auch gepredigt worden ist, aus meiner Sicht ganz wichtig. Wir finden ihn im Johannesevangelium Kapitel 7 und ich will ein paar Worte vorher sagen. Das, was uns hier berichtet wird, war in einer Verfolgungssituation. Denn wir lesen im Vers 1, und nach diesem wandelte Jesus in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa wandeln, weil die Juden ihn zu töten suchten. Das war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Er sprach nun seine Brüder zu ihm, ziehe von hier und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glauben nicht an ihn. Was sich hier wie ein netter Ratschlag anhört, war eigentlich eine vergiftete Empfehlung. Es bedeutet, dass seine leiblichen Brüder, Judas und wie sie alle geheißen haben, also die Söhne von Josef und Maria, bei denen Jesus mit seinen Jüngern für eine kurze Zeit sich zurückgezogen hatte. Denn er stammt ja aus Galiläa, aus Nazareth. Das ist im Norden Israels in der Nähe vom See Genezareth. Und im Zentrum, also in Judäa, um Jerusalem herum, war es schon so lebensgefährlich, dass er sich für eine Zeit in seiner Heimatstadt und in der Region aufhält. Das heißt, Jesus kennt genau die Situation, die hier in den letzten Monaten geherrscht hat, dass der Aufenthalt in bestimmten Gegenden einfach gefährlich ist. Aber seine eigenen Brüder wollen nichts mit ihm zu tun haben. Sie verpacken das in nette Worte und sagen, hau ab von hier, zieh von innen. Das ist das, also zu gut Deutsch, hau einfach ab. Geh ins Zentrum der Macht, Klammern da, wo du gesucht wirst. Und dann kommt ein ganz frommer Spruch, damit deine Jünger sehen, wozu du in der Lage bist. Wenn man jemanden zu seinen Jüngern schickt, dann meint man, ich selber gehöre nicht dazu. Und was ist der Beweggrund für solches Handeln?
Wir wollen dich hier nicht.
Angst. Ja, natürlich. Es ist nicht gut, es ist Angst. Dasselbe Problem, was auch die Jünger Jesu geplagt hat. Wenn sogar Petrus sagt, ich kenne den Mann nicht, mit dem ich nie was zu tun kann. Und wenn das vor 2000 Jahren ein Problem war, dann dürfen wir nicht denken, dass sich das bis heute verflüchtigt hat. Wenn man vor 2000 Jahren woanders hingegangen ist, dann war das relativ schwierig, jemanden zu suchen und auch noch zu finden. Heute kannst du hingehen, wo du willst. Sobald du so ein Ding mit dir rumträgst, kann man dich auf wenige Meter genau rum. Egal, wo du dich versteckst. Wenn du einmal so ein, wenn du sagst, vielleicht selber aus Sicherheitsgründen nutze ich gar keins, aber du willst mit jemand anders kommunizieren, dann bist du sofort wieder zu finden. Und ich denke, so langsam kriegen wir eine Ahnung davon und das macht unsere Angst nicht geringer als die der Brüder Jesu und seine Jünger. Und deswegen ist unsere Angst nicht weniger als die von den Jüngern Jesu oder von seinen Brüdern. Jesus antwortet ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist jederzeit bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr zu diesem Fest, ich gehe nicht hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und er bleibt dort, und weil die Brüder dann ihrer religiösen Pflicht folgend nach Jerusalem gegangen sind, geht auch er, aber nicht öffentlich. Und die ihn verfolgten, haben ihn gesucht und nicht gefunden. Mitten bei dem Fest, also als er die Planung seiner Verfolger durcheinander gebracht hat, geht er dann in den Tempel und sein Dienst geht weiter. Ich denke, Jesus gibt uns hier ein Beispiel für das, was er seinen Jüngern sagt. Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Betrügt, also seid so aufrichtig wie Tauben. Das bedeutet, übersetzt in unserer Sprache, seid nicht so berechenbar. Seid für Überraschung gut. Das ist das Erste, wenn wir mit einer angstmachenden Situation zu kämpfen haben, dann müssen wir uns gerade nicht so verhalten, wie das alle erwarten würden. Ich bin so dankbar, dass ich so viele Lebensjahre an Erfahrung sammeln konnte, mich nach solchen biblischen Beispielen zu orientieren. Und ich empfehle ja seit Jahren, bitte lest das Wort Gottes sorgfältig. Achtet auf Details. Lasst euch durch Gottes Geist führen und macht nicht einfach das, was vielleicht irgendwelche berühmten Lehrer mal gesagt haben. Und man überlegt gar nicht, ob das wirklich in die Situation ist. Sondern geht in der Gnade und Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ist das, was Jesus lehrt, schockierend für die Leute, die sagen, er hat doch gar nicht studiert, woher kann er so viel wissen? Und er antwortet, diese Lehre ist nicht meine, sondern die von dem, dem ich gesandt habe. Lieben, wir werden in den Nöten dieser Welt nur bestehen, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen. Und das Wort Gottes ist nicht unseres. Es ist nicht Selbstverwirklichung oder Selbstpräsentation, sondern wir sind Boten, wir sind Gesandte Gottes in diese Welt. Das muss uns nicht immer bewusst sein. Ich habe das gelernt durch zahllose Gespräche, die ich mit Menschen, mit Rat und Hilfe suchen Menschen geführt habe. Und ich habe nach bestem Wissen und Gewissen versucht, ihnen weiterzuhelfen. Und wenn manche Jahre später gekommen sind und haben sich bedankt bei mir, was ich ihnen geraten habe, dann waren das regelmäßig nicht die Dinge, an die ich mich erinnert habe, sondern fast jedes Mal Sachen, die ich unbewusst weitergegeben hatte. Das war der Schlüssel. Viele Gläubige blockieren sich selbst. Weil sie denken, sie müssen besonders kluge und geistliche Ratschläge geben. Aber ich möchte ausdrücklich Mut machen, dass wir bewusst uns als Menschen in dieser Welt verstehen, die von Gott gesandt sind, indem wir sein Wort weitergeben. Und er hat uns ausdrücklich gesagt, dass das Wort nicht leer zurückkehrt. Und dann kommt ein Abschnitt, der geht bis Vers 36. Und am letzten, dem großen Tage des Festes, das war also 3 Tage, war er dort ungefähr im Tempel und hat gelehrt. Und am letzten Tag steht Jesus auf, und das ist hier unser heutiger Text. Und Jesus stand und rief und sprach. Eine der ganz seltenen Gelegenheiten, wo Jesus mal laut wird. Es wird an anderer Stelle übrigens gesagt, seine Stimme, er erhob seine Stimme nicht auf der Straße. Und wenn uns immer wieder bezeugt wird, dass er lehrte, dann können wir davon ausgehen, dass das eher in dieser Lautstärke sich vollzogen hat, wie ich das jetzt spreche, als dass er sich irgendwo hingestellt hätte und rumgeschrien hätte, dass möglichst viele das hören. Naja, du sagst natürlich. Wir wissen, dass die Volksmengen gefolgt sind und dass Tausende da waren. Aber Leute, Tausende waren mit sich beschäftigt und mit ihren Nachbarn und haben untereinander gequatscht. Und gehört, was er sagt, haben nur die direkt zu ihm gekannt. Meine Lieben, das ist bis heute. Wir dürfen nicht denken, dass Gott uns in die Ohren schreit, sondern das Reden des Geistes Gottes ist bis heute ein stilles und sanftes Reden. Deswegen, ich bin kein Freund von großen Konferenzen und von Veranstaltungen mit Hunderten oder Tausenden Leuten, wo man viel Aufwand betreiben muss, dass man die Aufmerksamkeit der Massen auf sich zieht. Das Reden Gottes ist bis zum heutigen Tag normalerweise ein stilles und sanftes Reden, auch zu dir und zu mir. Aber hier, dieses eine Mal, heißt es, und Jesus stand und rief. Das ist eine besondere Situation und ich denke, das hängt mit der besonderen Botschaft zusammen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Warum muss Jesus das rufen? Ich denke, weil um ihn herum normalerweise seine Gruppis waren, also seine Verehrer. Und wenn jemand durstig ist, dann ist er schwach. Und dann kann er sich nicht durch die Masse durchquetschen. Und zwar sowohl körperlich als auch seelisch. Um ihn herum waren seine Verehrer, seine Fans. Und mit denen kann er so so ruhig reden. Aber die Durstigen, das sind die Schwachen, durstig körperlich, durstig seelisch, sind nicht die, die sich vordrängen. Denen muss die Botschaft zugerufen werden. Wir haben heute mindestens zwei Durstige unter uns sitzen. Denn, das ist ein Grundsatz, der mir vor fast 40 Jahren beigebracht worden ist, Alkoholismus ist kein Durst der Kehle, sondern ein Durst der Seele. Und wer einmal in dieser Falle gesteckt hat, der weiß das auch. Man kann trinken und man kann trinken, man ist für eine Zeit betäubt, aber diese Gier bleibt, bis der Körper auch die Seele zerstört. Und deswegen ruft Jesus, er ruft die von den Hecken und Zäunen, die ferne sind, und er ruft heute euch weiter und sagt, wer da durstig ist, der komme zu mir und trinke. Ich will das nicht auf die beiden beschränken, sondern es gibt viele Situationen, wo Menschen von Sehnsucht verzehrt werden, dass sich in ihrem Leben was zum Besseren ändert. Körperlich, seelisch, geistlich, das ist sozial. Es gibt verschiedene Gründe. Und dann redet Jesus weiter, merkwürdig. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, von dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers. Was ist denn Durst? Dass gerade kein Wasser für den Körper da ist. Und wer Durst gelitten hat, der weiß, wie schrecklich das ist. Da sind Menschen mit muslimischem Hintergrund oft besser trainiert als christlich sozialisierte Menschen. Weil sie in der Regel wenigstens die Fastenerfahrung eines Tages haben. Ich habe in meinem Leben oft gefastet. Unter anderem einmal 3 Tage wie Königin Esther ohne Essen und Trinken. Und der letzte Tag war sehr schwer. Dann habe ich angefangen, die Stunden zu zählen. 3 Tage lang, 3 Nächte lang gar nichts zu tun. Bringt das an die Grenzen. Und da sagt Jesus, wer an mich glaubt, von dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was bedeutet das?
Man kann andere versorgen.
Es gibt eine Qualität der Gottesbeziehung, die nicht nur für uns ausreichend ist, sondern auch noch für andere. Das ist das Kennzeichen von Überfluss. Ein Überfluss, der aber nicht so ist wie ein volles Glas, wo ein paar Tropfen dann da rüberkommen und der Nächste kriegt ein paar Tropfen ab, sondern Ströme. Ströme sind etwas Unerschöpfliches. Für wen ist das? Für wen ist diese Verheißung? Für jeden Gläubigen? Eindeutig nein. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es gesagt hat. Das kann menschlich gesehen ganz schwach aussehen. Ich erinnere an die Losung für dieses Jahr. Letztes Jahr auch schon. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, sagt der Vater von dem besessenen Jungen. Die Jünger sind in dieser Situation erfolglos. Denn es heißt, sie konnten den bösen Geist nicht austreiben. Aber Jesus kann das. Und er gibt ihnen damit ein Beispiel. Und das Beispiel ist darin gegründet, dass er in der Kraft des Geistes handelt. Ich fürchte, ich weiß, warum die Jünger das nicht hingekriegt haben. Weil das, was der böse Geist veranstaltet hat, so beeindruckend war. Es heißt, dass der Vater erzählt, oftmals schmeißt der böse Geist meinen Sohn ins Feuer oder ins Wasser. Und wenn man das mal gesehen hat oder gehört hat, wie sich sowas gebärdet, dann ist das schrecklich. Und ich erinnere an eine Situation aus dem Alten Testament, als Gott dem Mose die Gesetzestafeln gegeben hat. Da war die Situation so schrecklich, dass keiner es ausgehalten hat in der Nähe des Berges. Und sie wenden sich von dort ab, von dem Feuer und von diesen ganzen schrecklichen Ereignissen. Das ganze Volk Israel. Und sie machen sich dann ihren eigenen Götzen, nämlich das goldene Kalb. Und warum hält es Mose dort aus?
Das Hebräer, ist dieser Glaube, wie die Schrift sagt.
Genau, Hebräer 11 gibt nämlich die Erklärung. Dann heißt es in Vers 26, Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Glauben, wie die Schrift es gesagt hat, bedeutet, unseren Blick von den Umständen weg auf den unsichtbaren Gott zu richten. Und das ist das, was Jesus will und Jesus wird erzeugt. Im Angesicht seiner Feinde, im Angesicht derer, die ihn töten wollten, im Angesicht seiner bald bevorstehenden Leidens- und Kreuzigungszeit, bleibt er seinem Auftrag treu. Das, ihr Lieben, ist die Qualität des Glaubens, die wir brauchen im Alltag. Und wodurch wird die produziert, diese Glaubensqualität? Theologiestudium, Trainingszentrum.
Gottes Wort mehr lesen.
Im Alltag wäre es richtig schwierig.
Durch Gottes Geist. Durch Gottes Geist. Das Wort hatten die Jünger damals schon. Und ihr erinnert euch, noch Wochen, nachdem Jesus ihnen das vorgelegt hat, hier, dieses unerschrockene Zeugnis angesichts des Todes, als er nämlich gekreuzigt war und sie noch nicht realisiert hatten, dass er schon wieder auferstanden ist, hatten sie aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen. Aber noch wenige Wochen danach sind sie unerschrocken und bezeugen den Auferstandenen, den Messias, in derselben Unerschrockenheit wie ihr selbst. Einziger Unterschied, der Geist Gottes war auf sie gekommen. Deswegen, das ist die Frage an uns. Leben wir in der Kraft dieses Geistes? Das kann man daran merken, ob diese Kraft von uns ausgeht. Und da sage ich, auch ein Strom beginnt ganz klein mit einer Quelle. In der Bibel steht das Wasser immer für das Wort Gottes. Der Strom ist nicht das Wasser. Er führt das Wasser. Durch ihn kommt das Wasser zum Ziel. Ihr Lieben, das ist unser Ofen in Christus. Ich denke, damit wir das selber verstehen, gibt Gott uns hin und wieder ein Gefühl dafür. Jesus selber hat das Gefühl. Beispiel?
Der Taube, das Gefühl.
Das war zu sehen, das ist noch was anderes. So. Er hat einmal selber von dem Gefühl gesprochen.
Bei dem jungen, reichen Jungen, wo er sagt?
Nein, bei der blutflüssigen Frau. Das heißt, wer hat mich angefasst? Es geht Kraft, es ist Kraft von mir ausgegangen. Gott hat mir ziemlich am Anfang meines dieses Mal solche Erfahrungen geschenkt. Ich habe für jemanden gebetet, der ganz schwer drogenabhängig war. Und dann habe ich gemerkt, wie diese Kraft durch meinen Körper in diese Person, so als ob ein Strom durch einen durchfließt, das ist jetzt ein Elektrostrom. Und dann hat die Person ganz stark angefangen zu zittern und nie wieder Drogen genommen. Gott kann das einmal so einem selber deutlich machen. Wahrscheinlich ist das für besonders ungläubige Menschen, damit die es ein bisschen leichter haben zu glauben. Das hat sich auch nicht wiederholt, aber von dieser Zeit an wirklich, dass das Wort, was wir aussprechen, ist mir klar geworden, dass das Wort, was wir aussprechen im Auftrag Gottes, verbunden ist mit der Kraft. Deswegen will ich heute mit diesen beiden durchblicken.
Jesus Christus, du siehst diese beiden Männer. Du kennst sie. Du weißt, welche Wege sie gegangen sind von Jugend an. Und du rufst sie zurück in deine Gemeinschaft, in deine Gegner. Und wir bedrohen diesen Lügengeist, der ihr Leben zerstört hat, und weisen das weg aus ihrem Körper und bitten dich, du Lebendiger, du Barmherziger, du gnadenreicher Gott, dass du sowohl für als auch für ein neues Leben beginnst. In deiner Gemeinschaft und in deiner Kraft. Lass du die ganze Gnade deines stellvertretenden Leidens über ihn sein, dass sie nicht länger und niemals wieder zurückkehren in diese zerstörerische Macht, diese lebenszerstörende Macht des Alkohols und der Lüge und des Betruges, sondern neu anfangen durch deine Gnade, um in deiner Gegenwart und in deiner Gemeinschaft zu leben. In Ewigkeit. Amen.
Ihr Lieben, wir dürfen in derselben Weise, wie Jesus gezeugt hat, Zeugen für die Gnade und Kraft Gottes sind. Und nicht nur wir dürfen, sondern wir sollen. Und deswegen lasst uns, weil neu gnadenreich ist. Wir wissen nicht, wie viele Wochen oder Monate. Uns in der Kraft und Gnade des Herrn bewegen und Gutes tun. Und denkt nicht, dass das irgendwas mit mir oder mit meiner Heiligkeit zu tun hätte. Es sind Männer und Frauen, die für diese beiden beten. Und in Einheit mit denen handeln wir hier als Gemeinde. Und Gott bestätigt das dort mit Verbindung. Vater, das erbitten wir und dafür danken wir dir auch, dass du diesen Segen in dein ganzes Volk gegeben hast. Wir danken dir für unsere Geschwister in Frankfurt und Weiterstadt und in Indien, Pakistan und Afghanistan, im Iran, im Irak, in der Türkei, in den verschiedenen afrikanischen Ländern. Alle die, mit denen du uns zusammengebunden hast, wir segnen sie und bitten dich, dass du selber sie stärkst durch dein heiliges Wort. In ganz Osteuropa, in Skandinavien, in Süd- und Westeuropa, in Nord- und Südamerika und in allen asiatischen und ozeanischen Ländern, um deines heiligen Namens willen. Amen. Amen.